Ich freue mich, wir sprechen heute über SEO, Search Engine Optimierung. Und zwar mit der Daniela Kaiser von Mind & Rocket. Das ist nämlich meine SEO-Managerin und die weiß darüber viel, viel besser Bescheid als ich. Und was Autorinnen und Autoren alles beachten können, sollten, müssten und Hützmüdemütz, da sprechen wir heute drüber. Auf geht die wilde Fahrt! Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem habe ich auch immer wieder tolle ExpertInnen am Start, die dir rund ums Schreiben und rund ums Buchmarketing tolle Impulse und Motivationskicks geben. Und heute ist wieder so ein Tag. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich habe noch eine kurze Ansage vorweg. Alle zwei Wochen dienstags um 12.30 Uhr treffen wir uns per Zoom und behandeln ein Schwerpunktthema rund ums Schreiben und rund ums Buchmarketing. Da kannst du alle deine Fragen direkt an mich stellen und du bekommst natürlich auch direkt eine Anleitung und eine Antwort, was du machen kannst. Wenn wir mit dem Schwerpunktthema, weil jeder Dienstag, das ist ja immer dienstags, hat ein Schwerpunktthema und wenn wir damit durch sind, dann kannst du mir alle Fragen stellen, die dir gerade unter den Nägeln brennen. Anmelden kannst du dich auf meiner Homepage unter dem Reiter Schreibakademie. Da findest du den Link, heißt glaube ich kostenlose Zoom-Sessions, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oder einfach hier in den Shownotes gucken, wenn du über iTunes gehst, dann kannst du da direkt hinklicken. Nämlich nächsten Dienstag ist es wieder soweit und da geht es um das Thema Weihnachtsmarketing und warum du dir das eigentlich schenken kannst. Aber jetzt soll's losgehen in die Folge mit der großartigen Daniela Kaiser. Daniela ist Gründerin von Mind & Rocket, SEO- und Social-Media-Managerin. Außerdem ist sie Literaturbloggerin, Digital Native und kreatives Mindset. Mind aus dem Nürnberger Land. Ich freue mich total, dass sie dabei ist. Sie hat also auch wirklich Ahnung, was Buchblogs und Bücher anbelangt und ist die absolute SEO-Koryphäre. Koryphäre. Und ist auch gerade dabei, meinen gesamten Social-Media-Auftritt, mein Kater ist auch wieder mit am Start, oh Mann, geht ja richtig los. Meinen Social-Media-Auftritt, wollte ich sagen, zu verbessern und zu optimieren, wirst du in dieser Folge hören, was sie an meinem Auftritt alles zu nörgeln hat. Und daraus kannst du für deinen Auftritt natürlich auch ganz viel lernen. Auf geht's ins Interview mit Dani. Dani, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast für den Erfolgreich Schreiben Podcast.
Ja, vielen Dank. Servus. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch. Es ist ja kein Geheimnis, die Dani, die optimiert gerade meine Homepage und meinen Blog Richtung SEO. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von SEO, also Search Engine Optimierung, so heißt es, ich musste das tatsächlich erstmal googeln, so genau wusste ich das gar nicht, was es heißt, davon habe ich nicht viel Ahnung. Ich habe es einfach immer über Masse gemacht, irgendwann geht das natürlich, aber man kann sich das ja viel einfacher machen. Und wie die Dani dazu gekommen ist, überhaupt sich mit SEO zu beschäftigen und was es ist und was ihr als Autorinnen und Autoren tun könnt, darüber sprechen wir heute. Dani, erzähl doch mal, wie du überhaupt zu diesem Thema SEO gekommen bist.
Ja, also das fing bei mir tatsächlich relativ passiv an. Also ich habe 2012 meinen Literaturblog Brösels Bücherregal gegründet, rein hobbymäßig. Ich wollte einfach Bücher lesen und mich dann eben mit anderen drüber austauschen. Daraus wurde dann auch recht schnell eine wachsende Community. Und ich habe dann aber auch schon öfter festgestellt, dass ich da nicht nur klassische Buchrezensionen schreiben wollte, sondern auch schon immer Blogbeiträge, die ja die Zielgruppe interessiert. Also so richtig auch über Produkttests, also E-Reader-Tests oder App ausprobieren mit Gutscheincodes, die man dann eben selber anwenden konnte. Und es waren dann auch diese Beiträge, sei es Produkttests oder wirklich was Ausführlicheres, also Beiträge, die Probleme von Nutzern gelöst haben, waren dann auch immer die meistgeklicktesten. Und das ist mir irgendwann aufgefallen und ich dachte mir, ach, das ist ja wirklich schön. Ich habe mir dann auch in der Buchbranche, die ja dann doch relativ überschaubar ist, diese Bubble, einen Namen gemacht und das hat mir auch ja natürlich gefallen. Was dementsprechend zu mehr Lesern, Reichweite und Sichtbarkeit online geführt hat. Und dann war es eigentlich so, dass ich auch beruflich gemerkt habe, dass es bei mir auf jeden Fall in den kreativeren Bereich gehen sollte. Und so habe ich ursprünglich Industriekauffrau gelernt, mein Industriefachwirt gemacht, aber es war halt alles wirklich sehr, ich sag mal, industrielastig. Mhm. Und dann habe ich irgendwann die Chance bekommen, dadurch, dass ich auch lokal für die Zeitung die Buchkolumne geschrieben habe, dass der damalige Chef von einem Fachhändler für Büromöbel gesagt hat, ja, er hätte gern jemanden für Social Media, was ich ja dann natürlich mir auch selber beigebracht habe über die Jahre und dann auch meinen Social Media Manager bei der IHK gemacht habe, dass er gesagt hat, ja, Social Media, aber er bräuchte auch eher jemanden für SEO, also quasi die Optimierung von seinem Online-Shop, was natürlich zur Folge haben sollte, mehr Verkäufe zu generieren. Mhm. Und das war tatsächlich so der richtige Umschwenk, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich dann SEO passiv die letzten Jahre praktiziert, aber das dann wirklich so, damit sein täglich Brot zu verdienen, das war für uns beide so ein Versuch. Aber ja, letztlich kann man sagen, ich habe 3 Jahre lang dann dort auch gearbeitet, bevor ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bin und habe dann eben den Online-Shop optimiert, den ganzen Blog aufgebaut und es hat einfach wirklich sehr gut funktioniert, was ich mir so selber angeeignet habe. Und so kam ich quasi von dem Hobby, dem Blog, dem Schreiben mit meiner Affinität für Technik. Es war dann wirklich so mit SEO ist jetzt so meine Leidenschaft auch und so kam ich dann dazu.
Das ist total witzig. Also wenn man sich das so anhört, welchen Weg die Leute so gehen, ich finde das ja immer wahnsinnig spannend. Was hat das für deinen eigenen Blog gemacht, also so für deinen Buchblog, dass du dich mehr mit SEO beschäftigt hast?
Ja, es war tatsächlich schon dadurch, dass ich auf Anhieb nicht mit dem Blog Geld verdient habe, sondern dass es lange ein Hobby war, war es immer einfach schön zu sehen, wie sich so die Zahlen einfach nach oben entwickeln. Also ich hatte natürlich nachgedacht, was könnte ich dann daraus machen, sei es Affiliate oder andere Möglichkeiten. Für mich war leider häufig die Erkenntnis, dass natürlich das große Geld jetzt in dem Sinne in der Buchbranche nicht ist. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Es ist schon so, dass gewisses Budget bei den Verlagen vorhanden ist, dass man sagt, man hat auch mit Bloggern mal größere Kooperationen, die dann auch bezahlt sind über ein klassisches Rezensionsexemplar hinaus. Aber für mich war es lange so ein Hobby. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, dann schon sowas wie Backlink-Aufbau, dass ich sage, ich hätte gern meine Rezension, meine Besprechung zu einem Buch auf der ersten Seite bei Google. Ja, weil das natürlich dann auch wieder die Sichtbarkeit ist, die Reichweite, dass andere Autoren sehen, je nachdem, wie die in die Recherche gehen. Es macht auf jeden Fall Sinn, mit Bloggern zusammenarbeiten. Sie wollen ihre Rezension auch gern auf den ersten Seiten bei Google zu finden haben. Und da habe ich dann schon so drauf geachtet, dass meine Rezensionen zum einen so getextet bzw. aufgebaut sind, dass sie für die Suchmaschine freundlich aufgearbeitet sind. Aber natürlich, SEO heißt ja nutzerfreundliches Schreiben. Und da betrifft es halt nicht nur den inhaltlichen Aspekt, so dieses klassische, ich baller 100.000 Keywords in einen Beitrag, sondern einfach die Strukturierung da auch. Wie sind die Ladezeiten von dem Blog? Wie groß sind die Bilder? Und was interessiert natürlich die Nutzer generell? Und arbeite ich da einen Beitrag aus, der dann eben weiter für Sichtbarkeit sorgt, weil es die Nutzer einfach interessiert und ein Problem löst?
Okay, ich habe jetzt hier so ganz viele Stichworte gehört. Das Gute ist ja, dass ich auch noch nicht viel Ahnung habe und dass du im Hintergrund ja meine Sachen erstmal machst und ich ja noch gar nichts weiß. Also so, da können wir jetzt sozusagen mit den Hörerinnen und Hörern von null starten. Du hast so Sachen gesagt wie Backlink, Keywords und. Wo fange ich denn überhaupt an? Also so, stell dir einfach vor, ich wäre blöd, was SEO anbelangt. Aber das muss man sich gar nicht vorstellen. Ich bin das tatsächlich. Also ich habe wirklich null Plan. Ich hatte ja von Anfang an schon gesagt, ich habe das einfach über schiere Masse immer gelöst. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert irgendwann, weil ich halt auch Geduld hatte. Mhm. Jetzt will ich aber mal ein bisschen schneller sein. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Was muss ich beachten? Lass uns da doch mal so einmal durchgehen.
Ja, also du hast ja schon mal den ersten positiven Schritt getan und dir eine Expertin geholt.
Ja, aber das muss man sich ja auch erst leisten können, gerade als Autor und Autorin. Ja. Ne, so wenn du anfängst, verdienst du halt, das wissen wir alle, verdienst du halt kein Geld damit. Ne? So, das dauert so halt eine Weile, bis man wirklich davon leben kann. Mhm. Und deswegen nimm uns doch mal mit in deine Welt, wenn du so Anfängerinnen und Anfänger wie mich unter deine Fittiche nimmst. Was erzählst du denen zuerst?
Ja, also es ist so, dass natürlich Google gewisse Präferenzen, Prioritäten hat, wie er eine Website bewertet. Und es gibt auch so klassische Regeln, wie zum Beispiel Content is King, kennst du bestimmt auch, dass man sagt, eine Website oder ein Online-Shop bracht auf jeden Fall Inhalte mit Mehrwert. Das heißt aber auch, dass für mich ich erstmal die technischen Aspekte anschaue, also zum Beispiel, wie sind die Ladezeiten der Website, wie ist die Programmierung, ist die sehr breit oder müsste ich die mal verschlanken, also eben komprimieren, weil Faustregel ist auch, ich kann noch so gute Inhalte und Beiträge mit Mehrwert schreiben, wenn die Website eine Ladezeit von, ich sag mal, im Worst Case 10 Sekunden hat, dann hat auch einfach kein Nutzer Bock, auf deine Website zu klicken und das zu lesen. Das heißt, wirklich der erste Step, wo ich immer rangehe, ich schaue mir die Ladezeiten an, ich schaue, wie groß sind die Bilder auf der Seite, wie ist die Programmierung, kann man da was verschlanken, wie flexibel ist einfach das vorhandene CMS-System, also wie zum Beispiel nutzt der Webseitenbetreiber WordPress oder ist es Shopware oder ein ganz anderes Programm, was kann ich da irgendwie komprimieren. So, das ist wirklich Punkt 1. Und dann geht es wirklich dran zu schauen, gibt es klassische Fehler, es gibt so verschiedene Themes auch, also mittlerweile macht man das über Baukastensysteme, zum Beispiel auch bei WordPress wie Elementor, da kann man die Überschriftenstruktur, vielleicht hast du es schon mal gehört, mit der H1, eine H1 ist meist die Hauptüberschrift auf einer Seite und die sollte dann weiterhin gegliedert sein mit einer H2, einer H3, das ist so auch die Reihenfolge, nach der Google eine Seite durchcrawlt, also durchforstet. Und das ist zum Beispiel auch so ein Hauptpunkt, dass viele, ich sag mal, ältere Themes, mittlerweile haben ja viele Webseiten auch eine Halbwertszeit von nach 5 Jahren ist die schon alt, also man sollte dann auf jeden Fall mal einen Webentwickler oder jemanden, der sich damit auskennt, drüber schauen lassen und einfach sowas wie eine Überschriftenstruktur anschauen. Weil zum Beispiel die H1 ist so ein ganz wichtiger Punkt mit Prio, was einfach ein Ranking-Faktor ist für Google. Und wenn die entweder gar nicht vorhanden ist oder im schlimmsten Fall noch doppelt und dreifach, dann sind es einfach negative Merkmale, die Auswirkungen auf Ranking-Positionen haben.
Oh Gott, ich denke jetzt schon die ganze Zeit so, naja, dann viel Spaß mit meinem Blog, Dani.
Habe ich tatsächlich.
Oh, herrlich. Na gut, also so ein paar Sachen habe ich zufällig richtig gemacht und ein paar Sachen habe ich auch falsch gemacht. Das merke ich jetzt schon. Aber erzähl mal weiter. Okay, also so diese Headline-Struktur, ich weiß auch sofort, was du meinst, weil ich das natürlich beim Blogschreiben immer sehe, ne? H1, ja, H2, genau. H3. Ich glieder das dann eben einfach nur erstmal so nach Optik. Funktioniert einigermaßen gut, aber wenn man das dann auch noch in eine bestimmte Logik bringen soll oder muss für Google, das ist ja auf jeden Fall echt schon mal ein Tipp, der wahnsinnig gut ist. Das muss man ja einfach nur kurz befolgen. Also mehr ist es dann ja.
Ja, wobei man wirklich dazu sagen muss, es ist immer leichter gesagt als getan, je nachdem eben welchen Anbieter man hat. Also bei WordPress und wenn man das eben mit Elementor zum Beispiel bearbeitet hat oder aufgebaut hat, dann ist man da auch sehr flexibel, dass man sagen kann, okay, die Überschriftenstruktur ist jetzt wirklich die H1, die H2. Bei zum Beispiel bei Themes, die schon die Struktur vorgeben, kommt es dann auch wirklich darauf an, wie flexibel kann ich das auch anpassen als Oberflächenanwender oder brauche ich dann wirklich einen Webentwickler oder wenn ich dann so Anbieter habe wie Jimdo und Wix, was kann ich überhaupt anpassen? Also das sind dann tatsächlich schon, ich sag mal, fortgeschrittenere Skills, aber ja, man muss es natürlich erstmal wissen, wo kann ich es anfassen.
Ja, also ja gut, bei meinem Theme geht das. Ich habe das Divi-Theme, also es ist ja ähnlich wie Elementor letztendlich. Ich glaube, Elementor und Divi sind, glaube ich, die beiden Hauptthemes am Platz, am Markt im Moment für WordPress, die sehr flexibel sind, ne? Wo du auch viele Webentwickler findest, die damit arbeiten können.
Ja, genau. Also Elementor vor allem, also sagt jetzt mir persönlich was, bei Divi war es bei dir jetzt für mich neu, aber es ist ja schön, dass man sich da auch leicht einarbeiten kann, weil es immer nutzerfreundlicher wird. Und ja, tatsächlich sind viele ältere Websites noch auf Theme-Basis und Elementor eben flexibel im Aufbau, genau.
Ja, genau. Aber das ist bei Divi ja auch, ne? Also es ist auch, es hat das gleiche Prinzip, ist auch so ein Baukastenprinzip. Das muss nicht auf diesem einen Design sein, sondern du bestimmst dein Design und dann kannst du es mit dem Baukasten zusammenbauen. Das ist da auch so. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Bewertungsreferenzen und ich weiß nicht mehr warum. Hast du eine Idee, warum ich mir hier Bewertungsreferenzen zwischendurch aufgeschrieben habe in unserem Gespräch?
Bewertungsreferenzen.
Hast du gesagt, also das war so ein Stichwort von dir. Ach so, genau, die Bewertungsreferenzen von Google, welche das wären. Also so, ne, so dass Google, du hast genau jetzt, ich quatsch mich hier gerade wieder in Klarheit. Du hast gesagt, dass Google bestimmte Bewertungsreferenzen hat. Und ne, so da hast du dann gesagt, so das sind Bilder, das sind die Ladezeiten, das sind auch die Headlines. Was noch? Was sind das noch für Bewertungsreferenzen?
Ja, also wenn ich dir alle Ranking-Faktoren nennen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich der Algorithmus oder Mitarbeiter bei Google. Das ist tatsächlich so ein Faktor, da gibt's Mythen und die einen sagen, doch, aus Tests hat sich ergeben, das ist so. Aber ich sag mal, es kommen schon immer wieder so bestimmte Faktoren, wo man merkt, ja, das spielt da auf jeden Fall rein. Was zum Beispiel eben allein die Permalink-Struktur angeht. Also da
was
schon mal zur Erklärung.
Also immer dran denken, also ne, ich verstehe schon, was ein Permalink ist, aber immer ein bisschen dran denken, also so wir haben hier so Autorinnen und Autoren mit am Start, die gerade ihre Webseite aufbauen und die denken, hä, Permalink, was ist das denn?
Genau, das wollte ich gerade noch erklären.
Ah, okay, Entschuldigung.
Genau, kein Problem. Und zwar im Bereich des Browsers oben, also eben nutzt wahrscheinlich Chrome oder Firefox, oben in der Browserzeile steht eben oft so ein Link. Und wenn der eindeutig ist, also immer eindeutig auf eine bestimmte Seite zeigt, ist das ein Permalink. Und da ist es oft so, dass je nach Theme oder eben CMS-System, die oftmals noch so eine veraltete Struktur haben. Die werden dann irgendwie nicht mit Kleinbuchstaben und Klartext angezeigt, sondern irgendwelche kryptischen Zeichen, also Dollarzeichen oder Zahlen, Groß-, Kleinbuchstaben. Also allein da macht schon Sinn, dass man darauf achtet, auf jeden Fall in Kleinbuchstaben zu bleiben, keine kryptischen IDs irgendwie zu haben und mit Bindestrich zu arbeiten. Und der soll eben so kurz und prägnant wie möglich sein. Das heißt zum Beispiel bei WordPress kann man da ganz einfach die Einstellungen von, da gab es dann standardmäßig so diesen, ich sage jetzt mal in dem Fall anjanikerken.de/, da war vielleicht früher noch das Jahr/, der Monat/, der Tag und dann erst der Name des Blogbeitrags Und da macht es auf jeden Fall Sinn, das Datum rauszunehmen, weil das hat jetzt in der URL bzw. in dem Permalink nichts zu suchen. Da macht es auf jeden Fall Sinn, da entweder die Einstellungen generell umzustellen oder wenn man die Möglichkeit hat, es manuell anzupassen, das auf jeden Fall umzustellen und zu beachten.
Okay, gut. Bei WordPress ist ja dann auch an der Seite, wenn man den Blog erstellt, gibt es ja bei den Einstellungen so ein Kästchen Permalink oder ne, so oder überhaupt Link und den kannst du dann ja von Hand auch bestimmen, wie der heißen soll. Also in der Regel ist es, glaube ich, über die H1 also bei mir ist es zumindest so, über die H1 wird's generiert und ich kann es aber dann über die Einstellung auch immer noch mal ändern.
Genau. Da ist es zum Beispiel auch schon zu beachten, dass wenn man für seinen Beitrag, das kann so passieren, entweder du hast davor schon mal eine Keyword-Recherche gemacht, also quasi für welches Thema möchtest du überhaupt einen Beitrag schreiben, oder du hast deinen Beitrag schon geschrieben und gehst dann hin und sagst, okay, wie optimiere ich jetzt diesen Beitrag eigentlich? Wird Manuskript schreiben? Ist das Keyword, was oft gesucht wird, will ich meinen Beitrag dahingehend optimieren. Dann macht es natürlich Sinn, den nicht nur in der H1 zu haben und im SEO-Titel, sondern eben auch in dem Permalink. Also da sind so mindestens 3 Faktoren, wo einfach das Keyword gleich sein sollte. Also jetzt zum Beispiel nicht, dass in der H1-Überschrift 5 Tipps, wie du eventuell Manuskripte schreiben könntest, sondern es ist dann wirklich das Keyword des Manuskript schreiben, da permanent zu bleiben bei ich schreibe mein Permalink Manuskript minus schreiben, habe in meinem SEO-Titel Manuskript schreiben, Doppelpunkt, 5 Tipps für dein ideales Manuskript zum Beispiel und da konsistent durchzugehen durch deinen Beitrag. Das ist eine gewisse, das heißt dann Keyword-Dichte gibt, also dass das Keyword Manuskript schreiben auch ein paar Mal in deinem Beitrag auftaucht, damit Google einfach ordentlich auslesen kann, um was geht's in dem Beitrag, okay, ist an den nennenswerten Punkten das Keyword, eben URL, SEO-Titel und H1 und das sind auch so Punkte, wo ich sage, allein in der URL konsistent zu bleiben, in der H1 konsistent zu bleiben. Das sind so kleine Kniffe, wo ich sage, da kann jeder primär mit SEO anfangen.
Ja, das ist echt ein super Tipp. Ich habe jetzt auch schon im Kopf, okay, da müsste ich nochmal gucken, da müsste ich nochmal gucken und da müsste ich nochmal gucken. Aber das ist auf jeden Fall echt ein super Tipp. Und dann eben auch dieses Keyword auch durchzuziehen. Also ich mache das auch nicht. Also ich glaube, meine Vorgehensweise wäre auf jeden Fall so einen Artikel zu schreiben und dann danach die Keyword-Dichte nachträglich einzuarbeiten. Weil mich würde das im Schreibfluss stören. Aber das ist ja egal, ob man es vorher einarbeitet oder nachher. Ne? Das sieht man ja später nicht.
Ja, doch. Also was ich dann auch nochmal zu deiner Frage, wie sich das dann eigentlich auf meinen Blog ausgewirkt hat damals. Es war dann so, dass man dann recht strategisch an die Sache herangeht. Also das habe ich schon gemerkt, dass ich dann beim Schreiben selber schon gedacht habe, okay, hier mache ich dann schon den Absatz rein, hier die Zwischenüberschrift, da nochmal das Keyword einpassen. Aber ich glaube, das ist dann so eine Art, wie sagt man,
Entwicklung, ne?
Ja, und auch Berufskrankheit, dass man es dann irgendwie automatisch macht.
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung, ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so mit dem Bücherschreiben. Für mich ist es ganz klar, ich schreibe mir vorher eine Struktur und dann arbeite ich mich einfach an dieser Struktur entlang und ich setze mich jeden Tag hin, guck auf das, was jetzt zu schreiben ist und dann geht das bei mir automatisch los. Das war am Anfang auch nicht so. Das musste ich alles üben. Und ich glaube auch, wenn man erstmal gelernt hat, ich muss auf das und das und das beim Blogschreiben achten, dann ist das irgendwann so ein Automatismus. Dann weiß man, okay, für das Thema habe ich mich jetzt heute entschieden und alles andere ist dann automatisch halt mit drin, oder? Also es kommt mit der Zeit.
Ja, doch. Also denke ich auch, dass es so funktioniert.
Okay. Wie machst du Keyword-Recherche? Ne? So, das ist ja jetzt auch gerade so ein Thema gewesen oder so ein Buzzword, was immer wieder aufgetaucht ist. Keyword-Recherche. Wie und wo betreibst du Keyword-Recherche? Weil die kommen einem ja nicht einfach so angeflogen. Wie machst du das?
Ja, also tatsächlich hat Keyword-Recherche zum einen sehr viel mit Empathie zu tun. Also viele meinen ja, es ist was rein Technisches, aber es fängt tatsächlich bei mir an mit Bauchgefühl und ich habe ein Thema. Und dann mache ich erstmal so ein klassisches Brainstorming, was mir dazu einfällt. Zum Beispiel hatte ich einer meiner erfolgreichsten Beiträge damals noch auf meinem Literaturblog war ein kleines Tutorial, wie Instagram funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay, zu dem Thema selber gibt's bestimmt schon sehr viel Konkurrenz. Also macht es eher Sinn, die Sattel von hinten aufzuzäumen quasi. Und habe mir dann überlegt, okay, was suchen die Leute ungefähr? Und wie könnte ich es dann formulieren? Weil so Instagram-Anleitung ist vielleicht, naja, hart umkämpft. Also habe ich erstmal gebrainstormt und aus dem Bauch heraus alles aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Und dann geht es ja darum zu schauen, werden dann diese Gedanken oder diese Keywords, die du aus dem Bauchgefühl, die erstmal aufgeschrieben hast, wird danach überhaupt gesucht? Und dafür nehme ich tatsächlich sehr gerne als ersten Step die Google Ads, den Keyword Planner. Der ist auch kostenlos. Das heißt, man stellt sich einfach ein Google Ads Konto, muss auch keine Anzeigen schalten. Das heißt eigentlich nur, dass die Ergebnisse nicht so detailliert rauskommen, aber man kriegt immer so einen Richtwert, wie viel Suchvolumen spezielle Keywords haben. Und so kannst du dann schon mal rausfinden, wird von dem ein oder anderen Keyword, wird es überhaupt gesucht und macht es Sinn, dass ich das so in meinen Beitrag einbringe. Und danach geht's weiter, da sieht man schon sehr vom Suchvolumen, wo macht Sinn, wo gehe ich weiter. Und es hat sich dann bei mir entwickelt mit, wie funktioniert Instagram, wurde dann sehr häufig gesucht. Dann war auch Instagram-Tutorial kostenlos zum Beispiel. Da ist immer so eine Abwägung, macht Sinn, das mit reinzubringen, weil du ja nicht nur irgendwelche eben Keywords in deinem Beitrag ballern sollst, sondern ja auch dementsprechend da was Ausführliches, was Hilfsbereites dazu beitragen sollst. Und ja, dann war es wirklich letztlich bei mir, wie funktioniert Instagram? Und dann gehe ich gerne über das Tool Hypersuggest. Das ist auch ein kostenloses Tool, wo du Keywords eingeben kannst und dann auch von Nutzern das Suchvolumen angezeigt bekommst, wo du einfach auch ein Gefühl dafür kriegst, was sucht die Zielgruppe überhaupt, wie sucht sie das, also welche W-Fragen kommen da auf, und die kannst du eben alle in deinem Beitrag beantworten, was dann eben zu den Klicks, zur Reichweitensteigerung, zur Sichtbarkeit führt.
Naja, gut, also so, es ist ja nun auch so, dass wir auch als Autorinnen und Autoren schon zum einen natürlich auch aus reiner Freude einen Blog schreiben, aber wir schreiben ja auch, um sichtbar zu werden und um Leute auf uns aufmerksam zu machen, ne? Und dann bleibt das ja gar nicht aus. Ich finde es ganz gut, dass du Tools nutzt, die auch kostenlos sind. Nutzt du auch Bezahl-Tools oder sagst du, ach komm, das kann man auch wirklich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt mit diesen Tools, die du gerade gesagt hast, also Hypersuggest und Google AdWords, gut.
Genau, abbilden. Der Keyword Planner.
Ja.
Ja, also tatsächlich nutze ich sehr gerne kostenlose Tools. Einfach sind immer so mein erster Step, wo ich rangehe. Aber ich benutze auch bezahlte Tools, einfach weil die dann auch speziell für SEO-Experten aufbereitet sind, wie zum Beispiel PageRangers oder auch Systrix. Die sind relativ hochpreisig, weshalb es für, ich sag mal, private Personen eher uninteressant ist. Aber da habe ich als SEO nochmal die Möglichkeit, im Detail zu sehen, welche vorhandenen URLs eines Blogs oder einer Webseite haben Potenzial, auf Seite 1 zu kommen. Die brauchen entweder noch ein kleines Lifting so ungefähr, und sehe dann schon die aktuelle Positionierung, wo stehen die gerade, und wo habe ich die Chancen, den Beitrag zu optimieren, damit er eben auf Seite 1 rutscht.
Naja, gut, es ist natürlich auch, ne, so das Ziel ist ja immer, auf Seite 1 zu kommen. Also wer nicht unter den ersten drei Seiten ist, den Artikel findet man ja am Ende auch nicht. Ne?
So, an dieser Stelle einen SEO-Witz. Wo versteckt man eine Leiche? Auf Seite 2 bei Google.
Auch auf Seite 2. Ja. Ich hätte jetzt gerade auf Seite 4, also weil ich das halt von meinen Recherchen weiß. Ne? So, ja. Ich recherchiere ganz selten über Seite 3 hinaus. Also selbst wenn ich irgendwelche psychologischen Studien oder so recherchiere, über Seite 3 komme ich meistens nicht hinaus, weil ich finde natürlich auch auf den ersten 3 Seiten immer das, was ich suche für meine Zwecke. Ne?
So ist es. Ja, das ist auch das Ziel von Google, ja.
Naja, und das ist ja auch das Thema, was ja letztendlich uns alle so ein bisschen dazu bewegen sollte, uns mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir wollen gefunden werden und wenn, da dürfen wir von uns auf andere schließen. Also wir gehen nicht über, also so bis Seite 3, da haben wir unsere Antworten gefunden. Und das heißt, wir müssen da dann eben auch hin, ne, wenn wir die Antwort sein wollen.
So ist es. Also da gibt es tatsächlich auch Studien, weshalb viele Leute immer aufmerksam werden, was SEO oder der Begriff Suchmaschinenoptimierung angeht, weil der Großteil der Nutzer nicht über Seite 1 hinauskommt. Also da gibt es wirklich Studien oder beziehungsweise Testberichte, dass das der Großteil nicht tut, leider.
Ja, klar. Also so, das kann Google ja auch sehr gut auswerten. Ne? Klar gibt's da gute Möglichkeiten. Was wären noch Tipps, wo wir als Anfängerinnen und Anfänger, also war ja jetzt schon echt mega viel drin, ne? So, aber worauf könnten wir noch achten, um ein bisschen weiter nach vorne zu kommen mit unseren Blogartikeln, beziehungsweise überhaupt auch mit unserer Homepage?
Ja, also primär ist es so, dass die ersten Tipps, schaut euch auf jeden Fall eure Bilder an. Also die kann man oftmals noch so sehr viel mehr komprimieren, verkleinern, weil man ja auch beachten muss, der Großteil der Nutzer surft mittlerweile mit dem Handy und da ist es einfach wirklich nochmal so, die Ladezeiten sind enorm und wenn die einfach nicht passen, dann ist der Ranking-Faktor Ladezeit so gravierend, dass man da auf jeden Fall sehr viel machen kann. Also Bilder verkleinern, komprimieren und da ein gesundes Verhältnis zwischen der Darstellung, also es soll natürlich kein Pixelbrei dann sein, aber einfach auch die Größe zu komprimieren. Das wäre so ein Hauptpunkt.
Wie ist denn das überhaupt mit den Dateinamen für Bilder? Weil, also da bin ich jetzt in der letzten Zeit irgendwie immer mehr drauf gekommen, weil ich suche auch ganz oft mal nach Bildern oder so nach Anregungen für Bilder und die werden bei Google ja auch angezeigt, ne? Wenn du dann unter Bildersuche praktisch gehst.
So ist
Macht es Sinn, den Bildern auch entsprechende Namen zu geben? Ist das von Vorteil? Also zum Beispiel auch innerhalb der Keyword-Recherche.
Ja, also da muss ich tatsächlich auch noch ein Hühnchen mit dir rupfen, also bezüglich deiner Website, da müssen wir nochmal sprechen. aber ja, du hast vollkommen recht.
Ich habe gerade erst angefangen, sage ich einfach mal zu meiner Entschuldigung. So, die Webseite gibt es ja schon länger.
Kein Problem. Also, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar zum einen gibt es eben die klassischen Bild-Alt-Texte. Je nach CMS heißen die entweder Alternativtexte oder in dieser Richtung. Auf jeden Fall sind es die Texte, die für einerseits sehbehinderte Menschen ausgespielt werden, die beschreiben, was dort auf dem Bild zu sehen ist, aber auch eben angezeigt wird, wenn eben mal gerade nicht das Datenvolumen da ist oder eine Website langsam lädt, dass dann der Nutzer trotzdem erkennen kann, was hier eigentlich gezeigt wird. Deswegen sind die auch ganz, ganz wichtig, eben auch für die Bildersuche, die du genannt hast, und die auf jeden Fall auszufüllen. Und dazu kommt, dass nicht nur die wichtig sind, sondern auch die Dateinamen selber. Was ich immer ganz oft sehe, ist, dass die Dateien hochgeladen wurden mit der Standardbeschreibung, die da von der Kamera rauskommen. Zum Beispiel dann DSC 530.000. Und da macht schon Sinn, das Bild richtig zu benennen.
Das, oh Gott, ich sehe gerade meine Mediathek vor mir und denke, ach du Scheiße, hab ich Arbeit.
Ding dong.
Oh nein. Ja, okay, aber letztendlich es ist, wie es ist. Und es ist ja vielleicht auch ganz ganz nett, mal zu hören, dass es ganz normal ist. Ne? So, bau erstmal deine Seite auf und dann Schritt für Schritt alles immer besser machen. So ist es bei mir ja auch, so bin ich ja auch auf dich gekommen. Ja. Aber erzähl nochmal weiter, ne? So, also richtige Namen den Ganzen geben. Und ich fand ja ganz interessant, diesen Teil, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, diese Beschreibung für sehbehinderte Menschen. Mhm. Mensch, das ist ja auch ein Thema, ne?
Ja, richtig. Also da geht es wirklich um die Barrierefreiheit im Web. Und ja. Man glaubt gar nicht, wie viel Einfluss es hat, wenn man allein diese Alttexte pflegt. Und da geht es wirklich drum, ganz banal zu beschreiben, was sieht der Nutzer auf diesem Bild. Also zum Beispiel, glückliches Paar liegt auf dem Sofa und liest ein Buch. So.
Ja.
Also gar kein Hexenwerk, irgendwie ganz normal beschreiben. Oder ich stelle mir auch manchmal vor, wie würde ich es jetzt einem Kind beschreiben, das neben mir sitzt? So.
Ja, ja, okay. Also so, ich sag mal, das zu beschreiben an sich, hätte ich nicht so die Probleme mit. Ich muss es halt einfach nur tun, ne? So, und auch, was du gerade gesagt hast, so DSC 100 0815
heißen bei mir. Den Dateinamen, ja.
Na klar, na klar. Ja, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, mir ist es jetzt auch erst in der letzten Zeit aufgefallen, wie das halt so ist, ne? Wenn man erstmal anfängt und dann merkt man natürlich immer mehr, ach so, da ist auch noch was, ach so, da ist auch noch was.
Mhm.
Was würdest du denn Anfängerinnen und Anfängern raten, die jetzt gerade anfangen, also so 3 Punkte, auf die sie achten sollten, ohne sofort überfordert zu sein? Was wäre das für dich?
Ja, lass mich kurz überlegen. Also zum einen würde ich sagen, es ist wirklich die Konzentration auf Bilder, wirklich dieses Komprimieren, die Ladezeit optimieren und die Bildalttexte zu pflegen. Am besten natürlich passend zum entsprechenden Keyword für den Artikel.
Okay, okay. Das und ist wirklich, auch also ja. vor diesen H1, H2, H3 Geschichten, ne?
Ja.
Okay.
Also das ist wirklich meinetwegen auch der Beitrag schon geschrieben und dann weiß ich noch, ich brauche jetzt noch Bilder für den Beitrag, ich suche mir die zusammen, schneide sie mir vielleicht am besten davor ins entsprechende Format zusammen, komprimiere sie soweit möglich, wenn das nicht sogar ein Tool im WordPress-System oder halt eben in der CMS-Umgebung selber machen kann, aber wirklich so dieses entsprechende Dateiformat, das am besten bezeichnend beschreiben, also eben nicht DSC 950, sondern eben Buch mit Titel liegt auf dem Sofa. Und entsprechend dann die Alttexte hinterlegen. Also das ist wirklich, wo ich sage, da merkt man ganz schnell, wie sich das verbessert, die Sichtbarkeit.
Okay. Ja, dann weiß ich ja schon, was wir in unserer nächsten Sitzung zu besprechen haben. Wunderbar. Yep. ich freue mich wie verrückt, aber es ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit.
Ja.
bis wir uns wieder hören. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt war ich schon wieder so mit meiner Arbeit in 1-2 Wochen beschäftigt, dass ich vergessen hatte.
Ich glaube, wir hatten noch 2 Punkte für Anfänge.
Ja, genau. Genau, 2 Punkte sind ja noch offen.
Genau. Und am besten dabei bleiben, nicht zu denken, also es hat auch wieder so einen Fall des Mindsets, dass jetzt bei SEO viele denken, ich muss für die Suchmaschine schreiben, aber das erst gar nicht so in den Kopf kommen zu lassen, weil man schreibt eigentlich für den Nutzer. Das heißt, ich habe mein Keyword, mein Thema und weiß, ich will für den Nutzer gewissen Mehrwert publizieren. Und da nicht in diese Falle zu tappen, okay, ich muss jetzt hier noch das Keyword zwingend reinquetschen und hier und bin dann eigentlich total unzufrieden mit meinem Beitrag. Aber da tatsächlich dabei zu bleiben, wenn der Inhalt Mehrwert hat für den Nutzer, dann checkt es letztlich auch Google. Und da kommt es dann auch so Faktoren wie Verweildauer, kommt eine Conversion, also Conversion in dem Fall sei es dein Ziel, das du mit der Website verfolgst, willst du Newsletter-Anmeldungen oder wirklich Verkäufe über einen Shop, das sind alles Conversions, Entschuldigung. Und ja, also da wirklich drauf zu bleiben und sich nicht verunsichern zu lassen, oh, ich muss doch für SEO und so.
Okay.
Ja, und Nummer 3 würde ich sagen, ist, wenn ich wirklich einen Beitrag habe, mindestens 300 Wörter zu schreiben. Also das ist keine wissenschaftlich belegte Zahl an Wörtern, aber Google liebt geschriebenen Inhalt und das Wort ist einfach, wird immer wichtiger sein und so viele Wörter, so viel Inhalt Google auslesen kann, desto besser ist die Gewichtung. Würde ich jetzt mal so pauschal aus der Hüfte raushauen.
Okay. Ja, das ist ja interessant. Aber das, also ich sag mal, ne, so wenn man sich so ein Ziel setzt, so 300 Wörter zu schreiben, das geht ja in der Regel auch. Ich glaube, meine müssten da ungefähr hinkommen, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oder sind
ja, ich glaube, über die On-Page-Analyse war ich noch gar nicht drüber, was die Wörteranzahl angeht. Aber ich glaube, als Autor in dem Fall hast du oftmals eher vielleicht, es müssten mehr Zwischenüberschriften rein, als jetzt mehr Inhalt kreiert werden.
Ja. Nee, das geht bei mir. Also so, ich komme ja ursprünglich aus der Werbung und von daher bin ich, was meine Blogartikel anbelangt, ich schreibe keine langen Blogartikel. Also ich gehöre eher zu den Kurz-Blogartikel-Schreiberinnen. Also ich gehöre nicht zu denen, die jetzt da, was weiß ich, 1200 Wörter für so einen Blogartikel aufwenden. Das ist bei mir nicht so. Ist eher weniger. Also das ist schon, finde ich, reicht.
Ein
auch.
Tipp ist mir, ist mir gerade noch eingefallen.
Ja.
Und zwar
immer raus damit.
Das Thema Duplicate Content. Das ist auch wieder so ein englischer Begriff, Entschuldigung. Und zwar heißt es, das ist oftmals bei Bloggern auch, dass viele von Verlagsseiten einfach den Klappentext kopieren als Einleitung oder als Beschreibung. Mhm. Und Google mag das überhaupt nicht, wenn doppelter Inhalt vorhanden ist. Es gibt internen sowie externen Duplicate-Content und deshalb habe ich da zumindest, weil ich auch meine Klappentexte bei Rezensionen immer selber geschrieben habe, schon einen enormen Vorteil gehabt für die einfach den Klappentext von Webseiten, also von Verlagsseiten kopiert haben. Mhm. Weil Google realisiert es, dass bestimmte Texte zuallererst bei bestimmten Webseiten aufgetaucht sind, dort entstanden sind und wenn man sie nur kopiert hat. Und das finde ich auch so ganz gravierenden Punkt, dass man da auch, ich mag jetzt nicht sagen, einen guten Blogger dran erkennt, aber jemand, der sich ein wenig mit der Materie auseinandergesetzt hat, dass es auf jeden Fall Sinn macht, unique, also einzigartigen Content zu erstellen.
Na gut, also so, ich sag mal, in meinem Fall ist die AutorInnenbeschreibung oder Autorinnenbeschreibung, die ist schon auf mehreren Plattformen zu finden, von mir einfach die Beschreibung, ne? So, aber eben in verschiedenen Längen und verschiedenen Ausprägungen. Aber sonst habe ich den Klappentext auf meiner Bücherseite. Doch, ich glaube ja. Ich glaube, ich habe den normalen Klappentext ich habe ja meine einzelnen Bücher, Beschreibung. Ich glaube, da habe ich den Klappentext auf meiner Homepage. Auf den Bücherseiten.
Das ist dann zum Beispiel auch für so ein spezielles Thema, weil Google dann ja auch deine Domain abgleicht und wenn du deine Seite sozusagen mit den Jahren einen gewissen Trust, also auch wieder englischer Begriff,
Vertrauen.
Ja, also die Google versteht es zu interpretieren, wenn Texte wirklich zu einer Website, zu einer Domain, zu einer Person an sich gehören. Und dann kann es wirklich sein, dass obwohl Autorentexte oder Beschreibungen über dich, wenn die erst zum Beispiel bei der Verlagsseite Drömer-Knauer erschienen sind und du hast sie im Nachhinein mal auf deine Seite gepackt, könnte es trotzdem sein, dass du die Verlagsseite Drömer-Knauer früher oder später überholst, weil Google irgendwie merkt, es kommen dann trotzdem mehr Klicks auf deine Seite, du bist der Domaininhaber, du bist die Autorin, Anja Niekerken und also das kann man tatsächlich nicht pauschalisieren.
Ja. Ah, okay, guck mal, das ist auch interessant. Na, bei mir ist das so. Also so bei mir kommt, wenn man mich googelt, kommt immer zuerst meine Seite und auch meine Beschreibung auf meiner Seite. Da kommen also so Drömer-Knauer oder auch Springer-Gabler und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Verlage, die kommen erst viel später. Das ist
da muss ich dann auch schon wieder reingrätschen. Wenn zum Beispiel ich dich jetzt googeln würde, könnte es sein, dass es immer noch was anderes angezeigt wird als jetzt bei dir.
Ach Quatsch, warum? Ja. Ach so, weil ich mich auch öfter google und Google weiß, was ich suche. Ach, Google mich mal bitte.
Okay, einen kleinen Moment.
Ja, mach mal bitte. Wir machen den Live-Test hier. Google mich mal und sag mal, was zuerst kommt.
Okay. Ich gehe sogar extra in ein Inkognito-Fenster.
Ach so, guck mal. Ach so, damit Google nicht merkt, dass du mich...
Genau, dass der Cache etwas...
Abgefahren. So.
Ja, nee, schaut aber gut aus. Wobei ich das natürlich jetzt auch nicht eindeutig sagen kann, ob es dran liegt, dass einfach Anja Niekerken so optimiert ist. Oder weil ich jetzt auch mein PC, meine IP, wie auch immer, in letzter Zeit natürlich öfter auf deine Seite zugegriffen hat. Also diese Faktoren spielen tatsächlich rein, was auf deiner Suchergebnisseite angezeigt wird.
Ach, das ist ja cool. Dann werde ich nachher bei meinem Sohn mal googeln, weil der googelt mich nämlich nicht. Der googelt Mutti nicht, das interessiert den nicht, was ich mache.
Sehr gut.
Das ist ja cool. Aber ja. Mega, mega interessant. Du, wir haben jetzt auch schon fast 45 Minuten geschnackt. Ich habe jetzt
Wahnsinn.
Noch zwei Fragen für dich, die ja. ich allen, auch meinen Autorinnen und Autoren, also allen, die in diesem Podcast kommen, stelle. Drei Bücher, wo du sagst, die sollte man gelesen haben, beziehungsweise die haben dich einfach nachhaltig beeindruckt.
Oh, das ist natürlich die Masterfrage, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, vor allem als Vielleser. Also mir fällt bei der Frage pauschal immer ein, der Roman The Help, also Gute Geister von, Fans wissen es bestimmt,
wie die Gute heißt. Ist ja egal. Finde ich raus, google ich. Genau. Und pack das auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja.
Gute Geister, worum geht's denn da? Erzähl mal.
Tatsächlich beschreibt es die Zeit, lass es die 50er Jahre gewesen sein oder noch früher, ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall zu der Zeit, wo farbige Frauen den Stand hatten, eher ein Kindermädchen sein zu können oder ein Hausmädchen, und die Weißen natürlich oftmals luxuriöse Häuser haben, einfach die Männer das Geld nach Hause bringen, und zu dieser Zusammenhang, also ja, Richtung Rassismus, ganz krass noch erkennbar, dass dann auch Farbige nicht sprechen durften, wenn sie nicht gefragt werden und all solche Dinge. Und dass es dann aber so ist, dass ein Hausmädchen eben Schriftstellerin werden möchte und auch immer im Geheimen auch schon schreibt, ein Buch eben über ihre täglichen Erlebnisse, die sie so hat.
Ja.
Und da kommt eben eine Hausgrundbesitzerin, kommt dann dahinter, und sie hat natürlich erst Angst, dass jetzt alles auffliegt und ja, sie ihren Job verliert, aber im schlimmsten Fall ihr irgendwie Schaden zugefügt wird. Aber letztlich ist es dann so, dass sich da zum einen eine gewisse Freundschaft aus der Hausherrin entwickelt mit dem Hausmädchen, und dann dieses Buch hoffentlich in die Entstehung kommt. Das möchte ich jetzt natürlich nicht verraten, aber es ist alles andere als ein leichter Weg, sag ich mal, auch in der Umgebung, einfach, dass auch niemand was davon mitbekommt.
Ah ja, mega, das klingt schon mal sehr gut. Sehr guter Tipp, habe ich mir auch für mich schon aufgeschrieben. Das zweite Buch.
Das zweite Buch. Ich glaube, ich brauche für die Frage echt mal eine Liste.
Sonst irgendwas aus dem Sachbuchbereich? Ich weiß ja, dass du in der letzten Zeit viel mehr Persönlichkeitsentwicklung liest. Hast du da irgendwas, wo du sagst, oh, das fand ich gut?
Tatsächlich fand ich von René Träder sehr gut. Ist erschienen im Ullstein Verlag. Das Leben so nein, ich so doch. Das fand ich sehr gut im Bereich eben zum einen Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie. Passt auch einfach aktuell zu dem Thema, jetzt nochmal die Corona-Maßnahmen verschärft, um da auf sich selber eingehen zu können.
Ja, René ist ein ganz, ganz toller Typ. Den habe ich mal für meinen alten Podcast, den Natural Leadership Podcast, interviewt.
Ah, sehr cool.
Und er macht echt tolle Sachen. Er arbeitet ja auch bei Radio Fritz und hat da eine Zeit lang Blue Moon moderiert.
Richtig, genau.
Also ganz, ganz toller Typ und auch ein ganz tolles Buch. Kann ich auch nur empfehlen.
Mhm, richtig, also da war ich auch ganz begeistert. Echt netter Kerl auch.
Mhm.
Ja, und ansonsten fällt mir pauschal noch ein, habe ich vor kurzem gelesen von Bodo Schäfer.
Ah, okay.
Hat mir auch sehr geholfen in der meiner Gründungsphase.
Echt?
Ich kann das.
Ah, ich kann das, okay.
Mhm.
Okay, genau. Habe ich alle aufgeschrieben.
Sorry.
Habe ich alles aufgeschrieben.
Okay, alles klar.
Gut. So, einen habe ich noch. Und zwar, was liest du denn gerade? Das ist einfacher.
Ja, gerade im Moment lese ich... Na?
Ja, oder auch nicht.
Doch. Quality Land von Marco Wickling.
Ah, okay. Wie ist das? Wie gefällt es dir? Ich habe es noch nicht gelesen.
Gut, tatsächlich. Ich habe es erst, ich bin erst auf Seite 12 oder 13, also noch ganz am Anfang. Aber mich hat damals ja seine Känguru-Chroniken sehr begeistert.
Oh, ja,
und da habe ich mir tatsächlich die auf alle Ratschläge lieber die Hörbücher angehört, als die Bücher gelesen. Und ja, der ist einfach super, der ja, Kerl.
Die Hörbücher sind super. Also... Kann ich nicht anders sagen.
Auch seine Kinderbuchreihe. Also ich habe letztes Jahr meinen Nichten das Neinhorn zu Weihnachten geschenkt.
Ja.
Und auch mein Schwager hat dann zu mir gesagt, also das Buch ist ja echt der Kracher und die Namen immer und wie man da drauf kommt. Also sehr unterhaltsam.
Ja, der Typ ist einfach richtig gut. Ja, ja, das stimmt. Aber okay, dann kommt Quality Land auf jeden Fall auch auf meine Liste.
Mhm.
Ich lese gerade von Julie C. Unter Menschen.
Mhm.
Und ich habe hier noch eins liegen, und zwar von, weiß ich jetzt nicht, wie sie heißt, das Buch heißt Crash, das muss ich in den nächsten zwei Wochen gelesen haben, weil ich die Dame oder die Autorin nämlich interviewen werde. Das, also so hin und wieder muss ich dann ja mal Bücher lesen. Ach so, ja, genau, und dann habe ich vor kurzem gelesen Im Versteck von Sabine Tiesler.
Mhm.
Die hatte ich jetzt gerade interviewt und das Buch ist auch der Hammer. Also wenn man Psychothriller mag,
oh ja,
kann ich Sabine Tiesler sehr empfehlen. Ich hatte sie vorher auch nicht auf dem Schirm, obwohl sie Bestseller-Autorin ist, also mehrfache Bestseller-Autorin.
Ja.
Und ich kann die wirklich sehr empfehlen. Die schreibt in so ganz kurzen Sequenzen.
Mhm.
Also praktisch, du hast das Gefühl, du bist im Film mit so ganz kurzen Schnitten. Und dadurch kriegt das Buch natürlich ein wahnsinniges Tempo.
Ja, das stimmt. Cool.
Das ist richtig cool. Und sie sagte, weil ich habe bisher ja leider nur dieses eine Buch von ihr gelesen, sie sagt, sie schreibt alle ihre Bücher so, weil sie kommt aus dem Drehbuchschreiben.
Ja, cool.
Und das, das fand ich auch einen sehr guten Tipp. Den muss ich doch einfach hier jetzt auch nochmal mitgeben.
Ja, habe ich mir auch notiert.
Sehr gut. Dani, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke auch.
Nämlich auch schon. Und ich glaube, da waren ganz, ganz viele Sachen drin für Leute, die noch keine Ahnung haben. Ich ziehe mich warm an für unser nächstes Treffen, wenn es um meine ganzen Bilder geht. Ich weiß, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was kommt. Aber das kriegen wir auch irgendwie alles geregelt.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke auch. Servus, ciao.
Ja, in der Tat ziehe ich mich warm an, wenn Dani und ich uns das nächste Mal über Zoom treffen, weil dann geht's nämlich meinen ganzen SEO-Fehlern auf meiner Homepage und in meinem Blog an den Kragen. Aber genau das soll's ja auch sein. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Du kannst jetzt auf deine Homepage einmal gucken, beziehungsweise den Aufbau deiner Homepage nochmal ein bisschen überdenken, nochmal ein bisschen justieren und dass du in Zukunft besser gefunden wirst auf Google oder bei Google, unter Google, bei Google. Das ist ja das Ziel der ganzen Veranstaltung. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass doch nochmal irgendwie ein paar Sternchen bei iTunes da. Drück auf jeden Fall auf Abonnieren, egal von welcher Plattform aus du das hörst, egal ob Spotify, iTunes, Soundcloud, Hützmüdemütz, wie sie nicht alle heißen. Das hilft diesem Podcast auf jeden Fall weiter und umso coolere Gäste und Gästinnen kann ich demnächst einladen. Mein Name ist Anja Niekerken. Es war mir ein Fest.
Rest, dass du dabei warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.